Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Eigentlich sah es gestern nach einem eher ruhigen Tag in der NBA aus. 6 Spiele standen an, doch dann gab es gestern um 22 Uhr circa die Wash-Bomb. Adrian Wojnarowski, ein Journalist aus den USA, der immer sehr, sehr gute Informationen hat, twitterte, dass die Dallas Mavericks Kristaps Porzingis geholt haben, fair trade. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit Patrick Preis von den GoToGuys.de. Hallo Patrick.
Hallo.
Wie überrascht warst du gestern, als du die Nachricht gehört hast, dass Kristaps Porzingis von den New York Knicks zu den Dallas Mavericks getradet wird?
Extrem überrascht, würde ich mal sagen. Also ein paar Stunden vorher, 2-3 Stunden vielleicht, kam mir die Nachricht oder die Push-Benachrichtigung bei mir an, dass Woj getweetet hatte, dass Porzingis einen Trade gefordert hätte, aber da, das heißt ja dann nicht, dass auch ein Trade zustande kommt. Also wir haben es gesehen bei Anthony Davis vor einer guten Woche, war es ähnlich, da hieß es auch, er möchte getradet werden und dann ist es erstmal eine Woche lang nichts passiert. Also zumindest nichts, was wir mitbekommen hätten. Und hier ging es auf einmal Schlag auf Schlag und 3 Stunden später kam dann direkt die nächste Push-Benachrichtigung bei mir an, dass er getradet wurde und dann auch noch zu den Mavericks, was mich extrem überrascht hatte, weil ich mir kein Trade-Paket vorstellen könnte oder konnte zu dem Zeitpunkt, was für Porzingis genug sein sollte. Mittlerweile haben wir das aber und das sieht folgendermaßen aus. Die Mavericks nehmen auf Tim Hardaway Jr., Courtney Lee und Kristaps Porzingis und geben ab Wesley Matthews, Dennis Smith Jr. und DeAndre Jordan und dazu noch 2 First-Round-Picks und zwar einen 2021er Unprotected Pick anscheinend und einen 2023er First-Rounder, der aber für die Draftplätze 1 bis 10 eine Protection erhält. Und falls er da reinfallen sollte, also falls Dallas 2023 so schlecht sein sollte, dass sie einen der Top 10 Picks haben, würden sie den behalten und erst im nächsten Jahr vermutlich wieder einen First Rounder abgeben. Ist jetzt nicht weiter hier aufgelistet, könnte auch sein, dass es, falls es nicht direkt ein First Rounder wird, dass es zu 2 Round Picks wird. Ich gehe aber eher davon aus, dass es ein weiterer First Rounder sein würde. Genau, die 2 First-Rounder sind natürlich ein bisschen teuer für Porzingis, der im theoretischen auslaufenden Vertrag hat, beziehungsweise fürs nächste Jahr nur eine Qualifying-Offer hat. Das heißt, sie wird Restricted Free Agent und die Mavericks hätten das Recht, jeden Vertrag, den er woanders unterschreibt, einfach zu matchen oder ihm eben selber ein gutes Offersheet hinzulegen, was er dann unterschreibt. Es kamen jetzt auch schon Gerüchte auf, dass Porzingis angeblich für die Qualifying Offer nächste Saison spielen will. Das wären ungefähr 4,5 Millionen, weil er das Starterkriterium in dieser Saison nicht mehr erfüllen kann. Und auch in den Vorsaisons scheinbar keine Berechtigung dazu hat, das höhere Gehalt zu verdienen, was irgendwie 8 Millionen gewesen wären, um dann eben Unrestricted Free Agent zu werden, um sich seinen Markt und seinen Vertrag komplett frei aussuchen zu können. Allerdings gehen die Expertenmeinungen dazu etwas auseinander. Also der Großteil geht eher davon aus, dass das ein Bluff ist und dass er eben hofft, ein Max-Offer von den Dallas Mavericks zu bekommen. Weil wenn er jetzt als Restricted Free Agent von den Mavericks ein relativ hohes Offer unterschreiben würde, wären das vermutlich so um die 150 Millionen Dollar, selbst wenn man irgendwelche Verletzungsklauseln einbaut, so wie es bei Joel Embiid zum Beispiel der Fall ist, könnte man da trotzdem noch auf eine sehr, sehr stattliche Summe kommen und die auszuschlagen, nur um ein Jahr später dann sich ausruhen zu dürfen, wo man spielt, wäre schon sehr vermessen und sehr komisch, würde ich sagen. Deshalb würde ich da auch eher von einem Bluff ausgehen, einfach weil man keine 100 Millionen ausschlägt.
Mhm. Warum machen das die New York Knicks? Weil Kristaps Porzingis sollte ja eigentlich so ein bisschen der Anker sein, um eine neue Mannschaft dann aufzubauen.
Ja, Porzingis sollte eigentlich, sehen die meisten Leute, glaube ich, auch zumindest mal ein Spieler sein, den man als zweite Option bei einem Contender sehen kann. Einfach weil sein Scoring schon so gut war, seine Defense war die letzten Jahre auch sehr, sehr gut. Er hat halt ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Und die zwei Verträge, die sie abgeben, sind auch keine guten Verträge. Also Courtney Lee läuft noch übers nächste Jahr hinaus. Also mit 2019 und verdient da 12,8 Millionen. Und Tim Hardaway Jr. verdient hat nächstes Jahr auch noch Vertrag über 18 Millionen und im Jahr darauf, also 2020, noch eine Player Option über 18,9 Millionen. Und so wie es aktuell ausschaut, wird er die ziehen, einfach weil Tim Hardaway Jr. keine 15 Millionen plus wert ist. Die verdient er aber aktuell. Und die Verträge, die sie zurückbekommen haben mit Wesley Matthews, der läuft aus in diesem Jahr, nach diesem Jahr. DeAndre Jordan ist auch auslaufend. Und anscheinend erhofft man sich von Dennis Smith Jr. noch einiges, den man im Vorjahr eben nicht gedraftet hatte. Also man hätte ja die Chance gehabt, ihn zu draften, hat aber eine Position davor Frank Ntilikina genommen. Oder knapp davor zumindest. Was vielen Knicks-Fans damals schon sauer aufgestoßen ist, da man eben kein Fan von dem europäischen Point Guard war, sondern lieber den amerikanischen flashy Point Guard-Talent haben wollte, von dem ein paar Draftzeiten davon gesprochen haben, dass sein Ceiling quasi John Wall oder Russell Westbrook wäre, was aktuell eher schlecht ausschaut, weil er kleiner ist, schlechter verteidigt als die beiden, auch nicht so athletisch explosiv ist wie Wall oder Westbrook, was bei Westbrook vielleicht jetzt auch kein Wunder ist, weil der schon eine ganz einzigartige Athletik hat für so einen kleinen Guard. Genauso scheinbar erhofft man sich von Smith Jr. eben viel, was ich eher komisch finde. Außerdem hat man jetzt so ein bisschen Point Guard ein Problem. Man hat jetzt mit Moody, Ntilikina, Burke und eben Dennis Smith Jr. halt vier Point Guards, von denen halt eigentlich irgendwie alle Minuten sehen sollten. Oder zumindest Moody spielt diese Saison nicht so verkehrt, sieht recht viele Minuten. Burke hat auch schon recht häufig viele Minuten gesehen, auch wenn jetzt Moody und Burke irgendwie auslaufen. Aber Ntilikina hat diese Saison noch nicht so viel gespielt, wie man sich eigentlich erhofft hatte. Kriegt auch ab und an Spiele, wo er nur auf der Bank sitzt und quasi gar keine Minute sieht, was bei einem 20-jährigen, glaube ich, 20-jährigen Point Guard Talent, was man ein Jahr davor noch an einer recht hohen Draft-Position geholt hat, doch sehr komisch wirkt. Und jetzt setzt man dem quasi auch noch Dennis Smith Jr. vor die Nase. Das sieht alles eher komisch aus, aber der Hauptpunkt für die Knicks werden eben Dennis Smith Jr. und die zwei First-Rounder gewesen sein, mit denen man vermutlich hofft, was Neues aufbauen zu können.
Ja. Die Mavericks haben jetzt Luka Doncic und Kristaps Porzingis. Porzingis ist im Moment noch verletzt, ist im Moment in der Reha wegen eines Kreuzbandrisses aus dem Februar. Wenn sie es jetzt schaffen sollten, Porzingis eine Verlängerung anzubieten, dass er diese Verlängerung dann auch annimmt, dann haben die Dallas Mavericks doch ein Team, was in den nächsten Jahren, wenn man gut drumherum aufbaut, das nächstes Jahr wirklich dann auch um die späten Playoffs dann auch mitkämpfen kann, oder?
Davon sollte man eigentlich ausgehen. Man hat natürlich noch jetzt ein paar Fragezeichen, weil das Gehalt von Porzingis doch nicht zu klein sein wird in den nächsten paar Spielzeiten. Allerdings muss man eben auch sagen, wenn man ihnen jetzt einen 4- oder 5-Jahres-Vertrag angibt, hat man ihn halt auch hat man ihn auch sehr lange unter Cap-Control. Also sowohl ihn als auch Doncic hat man sollte man auf alle Fälle über die nächsten 4 Jahre halten können. Von dem her sollte es möglich sein, da einiges drumherum zu bauen. Im nächsten Jahr laufen auch einige Verträge aus. Also Dwight Powell und Harrison Barnes haben zwar Spieleroptionen, würde mich nicht wundern, wenn die beiden auch ihre Spieleroptionen ziehen. Mit den zwei Spielern, die man von den Knicks noch bekommen hat, hat man jetzt eben sich auch den Capspace etwas vollgebaut. Allerdings würde ich sogar davon ausgehen, dass man da vielleicht schaut, ob man die beiden noch irgendwie vertraden kann. Also gerade Hardaway Jr. mag ja vielleicht für das eine oder andere Team als Asset wirken und dann könnte man ihn vielleicht ertraden. Also es braucht ja immer nur ein Team, was etwas in einem Spieler sieht. Und vielleicht gibt es irgendwo auf dem Markt das eine Team. Genau, aber eigentlich sind die Dallas Mavericks jetzt gut aufgestellt. Man wird zwar jetzt keine großartigen Picks mehr haben, mit denen man um die beiden rumbauen kann, aber vielleicht kann man da in der Free Agency den einen oder anderen Star oder begehrten Spieler anlocken mit der Aussicht, um Luka Doncic und Kristaps Porzingis herumzuspielen.
Die Dallas Mavericks auf jeden Fall haben für Kristaps Porzingis getradet, mussten letzte Nacht auswärts bei den Detroit Pistons antreten und damit sind wir bei der Zusammenfassung der Spiele aus der letzten Nacht. Die Dallas Mavericks verloren mit 89-93 und selbst ein richtig guter Abend von Harrison Barnes brachte nichts.
Genau, also man hat ja gestern, wie gesagt, die drei Spieler vertradet, die haben ergo nicht gespielt. Die neun Spieler waren natürlich auch noch nicht da, deshalb hat man sich bei den Mavs scheinbar gedacht, man lässt auch Luka Doncic gar nicht erst spielen, was dazu geführt hat, dass eben Harrison Barnes hier die erste Scoring-Option war, der gestern 27 Punkte, 7 Rebounds und 4 Assists beisteuern konnte. Von der Bank hatte man noch Devin Harris mit 15 Punkten und bei den Pistons konnten sich vor allem das Duo Griffin und Drummond auszeichnen, beide mit 24 Punkten. Blake Griffin dazu noch mit 10 Rebounds und 6 Assists und Drummond noch mit 20 Rebounds. Also hier ein 20-20 Double-Double, auch mit 11 Field Goal Makes bei 13 Versuchen, fast 85% aus dem Feld. Sehr, sehr effizient von Andre Drummond, bei dem die Mavericks scheinbar ohne die Andre Jordan einfach keinen Rim Protector hatten, der da irgendwas hätte machen können, um ihm am Korb Erfolg abzuhalten.
Die Dallas Mavericks verlieren 89-93 bei den Detroit Pistons. Die Indiana Pacers verlieren gegen die Orlando Magic bei den Orlando Magic mit 100-107. 21 Punkte von Bojan Bogdanovic und 27 Punkte von Miles Turner plus 16 Punkte, 10 Rebounds von Thaddeus Young waren nicht genug bei den Orlando Magic. Konnte vor allen Dingen Terrence Ross von der Bank ein fantastisches Spiel bringen. 11 von 18 aus dem Feld, 5 von 8 Dreiern hat er getroffen, 30 Punkte für ihn. Dann starkes Double-Double von Nikola Vucevic mit 17 Punkten und 10 Rebounds. Ein weiteres Spiel, was wir letzte Nacht hatten, das war das der Milwaukee Bucks bei den Toronto Raptors und das war Spitzenspielalarm in Toronto und die Milwaukee Bucks haben ein Zeichen gesetzt, 105-92, sehr, sehr klarer Sieg für die Bucks.
Ja, genau, die Milwaukee Bucks gestern mit einer überzeugenden Leistung, obwohl man zum Beispiel nur 28 Minuten von Giannis Antetokounmpo bekommen hat, der ein wenig in Foulproblemen war, vielleicht war da auch ein wenig Minutenmanagement dabei bei Budenholzer, der seine Stars in der Regular Season eher weniger spielt, das kann natürlich auch sein, aber Foulprobleme hatte Giannis auf alle Fälle auch. Trotzdem bei ihm 19 Punkte, 9 Rebounds und 5 Assists, dazu noch 4 Blocks und 2 Steals in, wie schon angesprochen, nur 28 Minuten. Chris Middleton noch mit 18 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists bei 7 aus 9 aus dem Feld. Auf Seiten der Raptors vor allem Pascal Siakam überzeugend mit 28 Punkten, 3 Rebounds und Assists jeweils bei 12 aus 19 aus dem Feld, also auch richtig effizient. Aber Kawhi Leonard zum Beispiel nur 16 Punkte und 8 Rebounds bei 7 aus 20 aus dem Feld und auch Kyle Lowry nur mit 10 Punkten und nur 3 Assists, was bei ihm eigentlich das Erstaunliche ist, dass die Assists diesmal so wenig sind. Generell lässt sich bei dem Spiel gestern sagen, dass die Milwaukee Bucks an den Blättern extrem dominant waren. Also 50-39 sah das Rebound-Battle aus. Da hat man die Raptors recht leicht schlagen können, was auch daran lag, dass man außer Serge Ibaka keinen echten Center mehr zur Verfügung hatte. Also Ibaka hat 39 Minuten gespielt und auch Siakam musste 37 Minuten ran. Der einzige Ersatz auf der Position, den man noch spielen hatte lassen, war Greg Monroe, aber der hat auch genau eine Minute gesehen und sonst gar nichts. Die anderen Spieler wie Jonas Valanciunas, und Chris Boucher sind, also zumindest Valanciunas ist noch verletzt und der andere ist auch eher selten eingesetzt. Also von dem her könnte man hier sagen, dass man gestern das Battle auf den Big-Positionen für sich entscheiden konnte.
Die Milwaukee Bucks gewinnen bei den Toronto Raptors mit 105-92. Die Brooklyn Nets verlieren bei den San Antonio Spurs 114-117. Nachdem Greg Popovich nach dem Sieg bei den Phoenix Suns noch richtig sauer gewesen war, konnte er heute etwas zufriedener sein. 26 Punkte gab es von Derek White, 20 Punkte, 13 Rebounds von LaMarcus Aldridge, 17 Punkte von Patty Mills. Da konnten auch D'Angelo Russells 25 Punkte und Joe Harris 18 Punkte bei den Brooklyn Nets nicht dafür sorgen, dass die Brooklyn Nets diesen Sieg hier holen konnten. Knapper Sieg für die San Antonio Spurs. Knapper Sieg auch für die Los Angeles Lakers, die bei den LA Clippers gewonnen haben mit 123-120 nach Verlängerung. Es war das erste Spiel seit der Verletzung von LeBron James, dass LeBron James wieder zurückgekommen ist. Und er konnte gleich fast ein Triple-Double sammeln. 24 Punkte, 14 Rebounds, 9 Assists in 40 Minuten. Dazu bekam Brandon Ingram mit 19 Punkten und von der Bank Lance Stevenson mit 20 Punkten Fleiß Sternchen in ihr Heft. Die LA Clippers hatten in Lou Williams mit 24 Punkten ihren besten Mann. 17 Punkte gab es von Patrick Beverley. Ein Spiel haben wir noch, das der Golden State Warriors, die zu Hause gegen die Philadelphia 76ers mit 104-113 verloren. Und eine Notiz am Rande, die Golden State Warriors haben jetzt zu Hause gegen alle drei Spitzenteams der Eastern Conference verloren. Gegen die Milwaukee Bucks, gegen die Toronto Raptors und gegen die Philadelphia 76ers. Ist das ein Alarmzeichen für die Warriors?
Würde ich mal noch nicht sagen. Ist die Regular Season. Bei den Warriors läuft in der Regular Season nicht immer alles zusammen. Gestern hat auch noch Klay Thompson das Spiel verpasst. Ich meine, beim ersten Spiel gegen die Bucks musste Stephen Curry früher vom Platz runter. Und in einem Spiel gegen die Raptors, meine ich, hat er auch gefehlt. Und ohne Stephen Curry sind die Warriors halt auch irgendwie ein anderes Team. Generell lief gestern bei den Warriors außer Stephen Curry auch recht wenig zusammen, muss man dazu sagen. Also Curry hatte 41 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists, 14 aus 27 aus dem Feld, 10 von seiner 18 Dreier getroffen. Leider noch 6 Turnover dazu, aber abgesehen davon eine super dominante Leistung von ihm. Allerdings war der Rest der Warriors alles andere als dominant. Außer den 10 Dreiern von Curry kam genau noch einer dazu in 20 Versuchen. Der eine war von Kevin Durant, der am Ende auch 1 aus 8 Dreiern getroffen hatte. 10 aus 23 ansonsten aus dem Feld. Was noch für 25 Punkte gereicht hat. Ansonsten bei den Warriors aber wirklich wenig Brauchbares zu sehen. Also zum Beispiel DeMarcus Cousins nur 7 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists. Bei 3 aus 10 aus dem Feld. Also hier gegen Center Monster Joel Embiid auch wenig zu holen gewesen. Draymond Green mit 1 aus 6 aus dem Feld auch eher nicht brauchbar als Scorer, was jetzt bei Draymond Green eigentlich niemand mehr überraschen sollte, aber ein paar mehr Punkte wären vielleicht dann doch ganz schön gewesen. Bei den Sixers hingegen Ben Simmons mit einer sehr dominanten Leistung, 26 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists. Dazu gesellten sich noch Joel Embiid, 26 Punkte und 20 Rebounds. Zwar nur 8 aus 24 aus dem Feld getroffen, aber 10 aus 12 von der Freiwurflinie. Also hier auch auffällig, dass der gute Herr genau weiß, wie er zu seinen Punkten kommen muss, wenn es mal aus dem Feld nicht so läuft. Auch auffällig bei dem Spiel das Rebound-Battle. Ähnlich wie bei den Bucks vorher angesprochen, haben hier die 76ers das Battle on the Boards sehr deutlich für sich entscheiden können, mit 49-37 nämlich, und haben 16 Offensiv-Rebounds auch noch abgegriffen. 5 davon gingen an Ben Simmons, 6 davon an Joel Embiid, und wer die Sixers öfter anschaut, weiß genau, wo die beiden sich auf dem Court befinden, und wenn die beiden einen Offensiv-Rebound holen, geht es recht schnell wieder zu einem Putback hoch oder einfach zu recht einfachen Punkten, die den Warriors eben am Ende das Genick gebrochen haben.
Die Warriors verlieren also gegen die Philadelphia 76ers. 6 Spiele gab es. Es gab gestern eine ganze Menge an Nachrichten. Das war Patrick Preis von den GoToGuys.de, der mit mir hier durch diese Nachrichtenlage und durch die Spielelage gegangen ist. Danke, Patrick.
Gerne, Andreas.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.